Dann darf ich Sie bitten, gleich in die Diskussion einzusteigen. Es gibt, oh, das bin ich gar nicht gewohnt, dass sofort nach 10 Zehntelsekunden die erste, darf ich gleich?
Ja. Mein Name ist Christiane Link. Ich habe gerade in Großbritannien ein Medienunternehmen gegründet, bin selber Rollstuhlfahrerin. Und ich hätte eine Frage an Herrn Hartschief, wie Ihre Geschäftspartner auf Ihre Behinderung reagieren, beziehungsweise ob die das überhaupt wissen, sagen wir mal so, dass Sie eine Behinderung haben oder Sie es Ihnen teilweise sagen müssen und wie dann die Reaktionen sind.
Vielleicht geht es auch ohne, denke ich, oder? Okay, danke. Meine Geschäftspartner wissen es, aber das mag sich auch in den letzten 18 Jahren verändert haben. Also ich vor 18 Jahren, glaube ich, wussten es meine engsten Partner, viele draußen nicht, weil man es mir nicht so ansieht. Heute ist es so, dass ich doch stärker auch in der Öffentlichkeit mit diesem Thema präsent bin. Ich habe bislang keine einzige negative Reaktion erhalten. Ganz im Gegenteil, heute ist es an sich so, dass mich auch Geschäftspartner, wenn wir irgendwo gehen, sagen, Achtung, da Stufe oder so, also darauf hinweisen. Was aber mit der wirtschaftlichen Gebarung im Unternehmen oder mit Themen dieser Art überhaupt nichts zu tun hat. Ganz im Gegenteil, man verlässt sich in vielen Dingen einfach darauf, dass wahrscheinlich eine hohe intellektuelle Leistungsfähigkeit an den Tag legen konnte. Also unter diesem Aspekt habe ich da in keinster Weise jemals eine Einschränkung erfahren.
Eine Frage an Sie, Kollege König. Es ist so, Sie haben ja gemeint, Österreich kennt ja die Rechtsansprüche und das alles nicht. Ist es auch eigentlich vom Gesetz her erlaubt, wenn man jetzt besachwaltet ist, so wie ich zum Beispiel, ist es erlaubt, dass der Sachwalt oder der Rechtsanwalt, von denen Sie Sachwalter sind, eigentlich sagen darf, ja, Sie dürfen keine normale keine Arbeit am ersten Arbeitsmarkt annehmen oder darf er das nicht?
Also das ist auch, glaube ich, rechtlich ziemlich im Graubereich und ich bin noch kein Rechtsexperte. Ein Sachwalt, das soll finanziellen Schaden beispielsweise von seinen Mandantenkundinnen abwenden. Und wenn, es kam ja vorher auch in eurem Referat doch schon das Thema der Beihilfenfalle, ich kann als Mensch mit Beeinträchtigung, wenn ich nicht erwerbstätig bin, eine Reihe von Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen, die so gut wie fast alle wegfallen, sobald ich einer Tätigkeit nachgehe. Und es ist oftmals kaum möglich, vor allem dann, wenn ich eine Arbeit aufnehme, die in einem Niedriglohnbereich ist, dass ich nachher das gleiche Geld verdiene wie vorher. Und es kommt oft vor, dass Sachwalter dann sagen, das bedeutet einen finanziellen Einschnitt für meinen Mandanten, für meinen Kunden. Und dann sagen, ich stimme dem nicht zu. Ob das jetzt rechtlich zulässig ist, ich glaube es grundsätzlich nicht. Aber dass Sachwalter sehr, sehr oft nicht geschult oder nicht ausreichend sensibilisiert sind, das ist dann ein anderes Thema auch.
Der Sachwalter sollte ja normalerweise im Rahmen des Mandanten handeln. Nur er tut es dann oft nicht, wenn er zum Beispiel sagt, ja, nein, es geht nicht, obwohl er eigentlich derjenige die Arbeit haben möchte. Dann würde ich, das würde mich jetzt schon interessieren, ob man da rechtlich ankämpfen kann gegen das.
Dankeschön. Ja, also ich glaube, es fehlt da einfach auch an Mediationsstellen oder an Stellen, wo man hingehen kann, um solche Sachen noch auszusprechen. Oder auch Anlaufstellen, wo man mit solchen Fragen hingehen kann für Menschen mit Behinderung, für Menschen mit Lernschwierigkeiten, wo man da auch wirklich Auskunft bekommt. Also die Stellen, die es gibt, es wurde angesprochen, Behindertenanwaltschaft, ÖAR, andere Institutionen, die sind oftmals nicht gerade wirklich niedrigschwellig zugänglich. Also da kann ich nicht einmal vorbeigehen, mir kurzfristig einen Termin ausmachen und dann auch wirklich eine Auskunft bekommen. Also gerade auf der Beratungsebene, auch auf der rechtlichen Beratungsebene bräuchte es wahrscheinlich noch viel mehr.
Ich hätte auch eine Frage. Und zwar auch an den Herrn Magister Hatschiev. Ich hätte da eine persönliche Frage. Also Sie haben ein bisschen erzählt von dem, wie es für Sie war als Kind, als Jugendlicher, wie Sie in Tirol aufgewachsen sind, wie es war mit Ihren Eltern, besonders mit Ihrem Vater. Und wie war das eigentlich dann mit den Mitschülern? wie die Mitschüler bemerkt haben, mehr und mehr bemerkt haben, dass sie eigentlich eine Behinderung haben, dass sie nicht so gut sehen können, dass sie eine Sehschwäche haben, ist es oft passiert, dass die Jugendlichen dann gesagt haben, ah, du wirst das nie erreichen, du wirst keine normale Arbeitsstelle bekommen, wenn du groß bist. Und wie war das? War das ein paar Mal so? Ist das häufig passiert oder sind sie damit überhaupt nicht konfrontiert worden?
Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich war Klassensprecher in meiner Klasse, also ich war, denke ich, ganz gut integriert dort. Habe mir die Akzeptanz der Mitschüler aber sicherlich auch durch mein, ich habe also wenig Scharnierer gehabt vor den Lehrern. Also ich war ziemlich stürmisch und drängerisch am Weg. Also ich habe keinen Konflikt ausgelassen und war bei jeder Dummheit mit dabei. Und das oft an vorderster Front, also schon auch mit eine Form der Kompensation wahrscheinlich, um vielleicht anderes vorwegzunehmen. Ich kann mich einmal daran erinnern, dass ich gehänselt wurde, weil die Mitschüler an der Tafel etwas so klein geschrieben haben, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendwas war so klein, dass ich es nicht lesen konnte, selbst wenn ich mit der Nase da an der Tafel war. Und da haben sie gekichert und gelacht. Aber das war nicht das einzige Mal, dass mir das passiert ist. Ich denke, ich war sonst ein sehr wohl, sehr, sehr gut integrierter Schüler. Und ich muss auch sagen, die Perspektive, was geschieht nach der Matura, war keine. Da hat keiner von uns dran gedacht. Also ich glaube, das war überhaupt kein Issue. Es war interessant, mit welchem Mädel ist man wann unterwegs gewesen, wie war man im Sport. An viel mehr haben wir, glaube ich, damals nicht gedacht, wenn ich so zurückdenke in die Zeit von damals. Aber mir ist auch keine Diskriminierung bewusst. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich ja für die wenigsten erkennbar schlecht gesehen habe. Und habe es auch versucht, in der Schule zu kompensieren. Ich konnte halt nicht vorlesen, es wurde von den Lehrern akzeptiert. Und das war es dann eigentlich schon. Ich glaube aber auch, dass die auf der anderen Seite die Wahrnehmung meiner Person mit einer Behinderung und sicherlich anderen Bedürfnissen, um einen guten Lernerfolg zu haben, war deswegen genauso gering. Also man hat auch keine Rücksicht genommen. Also ich wurde genauso behandelt wie jeder andere. Und wenn ich was halt nicht gelesen habe, dann hätte ich mich selber darum kümmern müssen, es aktiv ansprechen. Von selber ist keiner auf die Idee gekommen zu fragen, Herr Tschiev oder Julian, hast du das auch mitbekommen? Das sozusagen, ich wurde behandelt wie jeder andere auch, habe aber auch keine wirklich negativen Erfahrungen aus dieser Schulzeit mitgenommen. Würde das aber schon auch mit dem Privileg in Zusammenhang bringen, dass es nicht so augenscheinlich war. Später im Studium war es kein Thema. Also die das gewusst haben, sind sehr sorgsam damit umgegangen. Man muss auch dazu sagen, dass das eigentlich weibliche Mitglieder der Gesellschaft, dass die viel sensitiver waren eigentlich. Die waren die Ersten, die gesagt haben, also Susanne, das war mir fast unangenehm, dass sie sich mir vorgestellt hat, weil ich ja sonst an sich sozusagen so getan habe, als hätte ich eh gewusst, wer mir gegenübersteht. Und also die Frauen waren da viel sensitiver im Umgang mit einem vermeintlichen Defizit. Nie abschätzend, nie despektierlich, nie unangenehm. Vielleicht ein bisschen unangenehm, weil sie so sensitiv waren. Aber das war auch ein wichtiger Lernfaktor für mich in der Folge. Und das merke ich immer wieder, dass es für die Nichtbehinderten ja oft so schwierig ist, mit einem Menschen mit einem besonderen Bedürfnis umzugehen, weil man nicht weiß, wie viel Unterstützung darf man überhaupt anbieten, ohne dass es für den anderen diskriminierend wirkt. Also dieser Umgang, den viele von Ihnen wahrscheinlich noch viel besser wahrnehmen als ich, zwischen vermeintlich nicht und schon behinderten Menschen, der ist, glaube ich, auch die große Kunst in einem guten Zusammenleben.
Okay, ich komme dann gleich.
Mein Name ist Mark Wilson von ABAC, der Arbeitsvermittlung für Akademikerinnen mit Behinderungen, und eine Frage an Sie, Herr Magister Hatschiev. Sie haben sehr interessant ihre eigene Volksgeschichte präsentiert und haben gesagt, dass es eben sehr wichtig ist, ausschlaggebend, dass Ihnen einmal Vertrauen gegeben wurde. Meine Frage an Sie wäre jetzt, Sie sind jetzt auch selbst Arbeitgeber und lässt sich Ihre Erfolgsgeschichte da fortsetzen? Können Sie uns vielleicht ein, zwei Best Practice-Beispiele kurz erzählen, wo Sie als Arbeitgeber Menschen mit Behinderungen vertraut haben, die für Sie arbeiten und wo das also auch gut geht?
Danke. Ich möchte die Antwort zweiteilen. Wir haben sehr gute Erfahrungen in unseren Unternehmungen mit Menschen mit Behinderung, die einen, unter einem besonderen Kündigungsschutz laufen. Und ich selber kann sagen, ich komme aus der Sanierung eigentlich, und im Rahmen von Übernahme von Betrieben haben wir auch behinderte Menschen übernommen und haben eigentlich sehr gute Erfahrungen gehabt. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, dass die meisten Menschen mit Behinderung, jetzt lasse ich einmal jene weg, die im Berufsleben, gerade im Krankenpflegebereich, im Bewegungsstützapparat Einschränkungen erhalten haben und von daher nicht mehr so einsetzbar waren, jetzt direkt am Krankenbett, wie es der Beruf als solches erforderte. Ich glaube, das ist jetzt ein Sonderthema. Aber ich muss für uns sagen, dass es sehr schwierig ist, insbesondere in der Holding, also in meinem Headquarter, sehr hochqualifizierte Mitarbeiterinnen mit Behinderung zu finden. Ich habe jetzt das so gesagt, dass wir bei den nächsten Ausschreibungen, also gilt für uns intern im Personalbereich, wenn wir einen Behinderten, eine Behinderte finden, die gleich gut qualifiziert ist wie der sozusagen der Best Performer in dieser Stellensuche, der zu nehmen ist. Es ist bislang aber uns nicht gelungen, insbesondere in den Spezialbereichen Controlling, also wo wir jetzt wirklich in der Holding unsere Mitarbeiter haben, weil wir eine Buchhalterin mit Binnen-I, also Buchhalter, Buchhalterin, zu finden. Offensichtlich ist es so, und das ist meine Einschätzung des Arbeitsmarktes, dass bis vor wenigen Jahren offensichtlich sehr wenige Menschen sehr hochqualifiziert wurden, die Chance erhalten haben, Studienabschlüsse zu machen, die eigentlich für uns Voraussetzung sind, zumindest einmal jetzt in der Holding bei uns zu arbeiten. Und von daher ist offensichtlich ein sehr dünnes Angebot in diesem Bereich gibt. Persönlich würde ich diese Erfolgsstory, von der Sie schreiben, die ist also, sich nicht nur auf das Vertrauen an Mitarbeiterinnen mit vergleichsweise niedriger Qualifikation geht oder gerichtet ist, dort haben wir diese Erfahrungen, sehr positive Erfahrungen, würde ich auch gerne im High-End-Bereich, sage ich mal, auch was Führungskräfte angeht, gerne fortsetzen. Dort merke ich eher, dass die bei den Anführungszeichen nicht behinderten Menschen die Einschränkungen im sozialen Kompetenzbereich, also dass dort sehr viele Behinderungen vorliegen und das Wesentliche, nämlich Entscheidungskriterium für eine Führungskraft, schlussendlich neben der kognitiven Kompetenz die soziale Kompetenz ist. Und da sieht man nämlich auch, wie schmal plötzlich das Band wird jener, die für solche Funktionen befähigt sind. Da hätte ich eigentlich die Erwartung oder die Hoffnung, dass Menschen mit einer augenfälligen Behinderung in dem Bereich vielleicht aufgrund ihrer persönlichen Genesis besonders leistungsfähig auch sein können.
Meine erste Frage wäre dieselbe gewesen. Mein Name ist Barbara Obendorfer und deswegen stelle ich jetzt gleich die zweite. Was glauben Sie, Herr Hatschiew, was Personalchefs brauchen würden, damit sie überhaupt mutig genug werden, um Menschen mit Behinderung anzustellen? Auf die Idee zu kommen, sage ich mal. Ich fange ganz banal an, nur auf die Idee zu kommen.
Eine gute Frage, fällt mir die Antwort schwer. Ich mache es mir jetzt leicht und beantworte, was ich glaube, was viele einschränkt, weil wir das auch oft in Unternehmerkreisen diskutieren. Ich halte die Behinderten- oder die Kündigungsschutzbestimmungen für Behinderte eigentlich eher als Einschränkung oder als Verhinderungsschutz, weil viele Unternehmer, viele Personalchefs einen Menschen mit Behinderung deswegen nicht nehmen, weil sie befürchten, sich von ihm nicht trennen zu können, auch dann, wenn er keine gute Arbeitsleistung bringt, weil nicht notwendigerweise muss jeder Mensch mit einer Behinderung auch besonders leistungswillig und leistungsfähig sein. Also da plädiere ich persönlich für den Wegfall dieser Schutzbestimmungen und würde viel lieber an deren Stadt besondere Fördermöglichkeiten haben, meinetwegen längere Kündigungsfristen und vor allem deutlich höhere Beiträge an Abfertigungsleistzahlungen, dass einfach ein höherer Sockel gebaut werden kann. Also ich glaube, da müssten wir mehr ins positive Incentive gehen als in die Sanktion. Auf die erste Frage nochmal zurückkommend, was müssten wir tun, damit Personalchefs überhaupt darüber nachdenken, Veranstaltungen wie diese hier machen und das Thema Behinderung im Alltag einfach allgemein zugänglich machen und auch zu visualisieren, dass Behinderung kein Einschränkungsgrund sein muss. Ein kleines Beispiel, wie sowas gelingen kann aus der Welt des Sports. Die Deutschen haben über die Paralympics in Sestriere jetzt auch in Peking intensiv in den Medien berichtet, also mit ARD und ZDF. Ich weiß es von Sestriere, also von Turin 2006. Da waren die Einschaltquoten bei der Berichterstattung über die Behinderten, also über die Paralympics, deutlich höher als bei den Nichtbehinderten. Der ORF hat es immer noch so gesehen, dass er gesagt hat, das interessiert keinen. Hat jetzt das erste Mal ein bisschen mehr berichtet, aber das auch immer noch ganz gern so mit den persönlichen Schicksalen verbrämt und nicht einfach nur, da sind die Jungs, die irrsinnige Leistungen erbringen, wie Thomas Geiersbichler, der sicherlich auch da so eine Lichtfigur ist. Ich denke, dass mit einer höheren Präsenz in den Medien wir einen guten Beitrag dafür schaffen würden, dass Behinderung einfach als normaler Teil unseres Alltags gesehen wird. Oder dass einfach Menschen mit besonderen Bedürfnissen halt leben und dass die aber genauso leistungsfähig sein können. Und dann würde das vielleicht auch die Bewusstseinshaltung von Personalchefs verändern. Was vielleicht noch ein Punkt ist, dass ja, zumindest wurde mir das gesagt in der Statistik, es ja wohl möglich ist, Menschen mit Behinderung freizusetzen, trotz der Kündigungsschutzmöglichkeiten oder des geltenden Kündigungsschutzes, dass das sogar sehr oft passiert über das Bundessozialamt und im Rahmen der Verfahren beim Bundessozialamt und dass dadurch vielleicht auch die Angst vor einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin, von dem man sich eben ganz wurscht, wie er sich verhält, nicht mehr trennen kann, dass der unbegründet ist oder nicht wirklich so stark begründet ist. Ich kann es auch aus eigenem sagen, wir haben uns sowohl von Betriebsräten getrennt, als auch von Menschen mit Behinderung. Das ist mir auch ziemlich wurscht, unter welche Schutzmechanismen der gestellt wird. Ich habe ein hohes Vertrauen an meine Mitarbeiter, die genießen einen hohen Schutz auch dann, wenn sie krank werden. Aber wenn ich merke, dass jemand nicht leisten will und mich für einen doofen Arbeitgeber hält, dann reagiere ich sehr konsequent und tue das auch, weil ich ja nicht Angst haben muss, dass mir jemand sagt, was ist, ich kann mit Behinderten nicht umgehen oder sie missachten Behinderte, ich bin selbst behindert, also was soll mir da passieren? Also ich kann das vielleicht viel lockerer sehen oder viel klarer sehen als viele andere Arbeitgeber und vielleicht tue ich mich deswegen auch leichter damit umzugehen. Ich denke, da braucht es eine bessere Daseinsmachung in Arbeitgeberkreisen, sehe aber auch mit Veranstaltungen im Bereich der Wirtschaftskammer, dass das Thema dort besser wird. Auch die Vertreter im Wirtschaftskammerparlament, wie die Frau Hengel, die jetzt nicht nur als Aushängeschild sehen möchte, sondern als jemanden, der beweist, wie engagiert man arbeiten kann und wirtschaften kann, dass solche Beispiele auch ganz gut tun, dass andere Unternehmer sehen, wie wichtig das Potenzial von Menschen mit besonderen Bedürfnissen in unserer Arbeitswelt wären. Also ich bin auch gerne bereit, auch künftig hin dafür, also auch öffentlich Stellung für eine stärkere Inklusion, habe ich jetzt gelernt, zu nehmen. Halte ich übrigens für einen guten Ansatz, muss ich dazu sagen. Also das, denke ich, ist nicht nur ein semantischer Unterschied, wie mir jetzt klar wurde. Ich glaube aber, dass wir da noch einiges an Bewusstseinsbildung werden erledigen müssen.
Zu diesem Kündigungsschutz möchte ich nur ergänzen, dieser beginnt für den Arbeitgeber erst nach 6 Monaten. Die ersten 6 Monate kann der einen behinderten Angestellten genauso kündigen wie jeden anderen. Das ist anscheinend vielen Arbeitgebern gar nicht klar. Aber diese 6 Monate sind eben gegeben, dass die sich praktisch beschnuppern können und der Arbeitgeber eben noch die Chance hat, wenn der den Leistungen nicht entspricht, da auch zurückzutreten. Also da braucht man eine größere Aufklärung, auch was bedeutet dieser Kündigungsschutz eigentlich. Der ist nicht so hundertprozentig und so unmöglich zu umgehen, wie sich die Arbeitgeber das manchmal vorstellen und ausmalen.
Ad hoc dazu, Sie haben recht, wir brauchen da eine bessere Information. Aber ich sage, die 6 Monate sind zwar ein Partner, in 6 Monaten sieht man zwar, in 6 Monate kann sich jemand durchaus bemühen und sagen, wenn ich danach gesichert bin, vermeintlich sicher bin, tue ich halt weniger. Ich glaube, das ist die Angst, die besteht. Deswegen ist es für mich eigentlich viel wichtiger zu dokumentieren, dass es, selbst wenn nach 6 Monaten sich jemand verändert und ganz anders darstellt, also das Janus, praktisch das Janusköpfige in seiner Persönlichkeit dann sozusagen zu Augen oder zu Vorschein tritt, sich man von ihm trotzdem trennen könnte. Ich glaube, das ist viel wichtiger mitzugeben. Es gibt ja dort durchaus Möglichkeiten. Da gibt es ja auch Statistiken drüber, ich kenne sie jetzt nicht, ich war nur erstaunt, wie oft hier durchaus ein Einvernehmen im Rahmen eines solchen Verfahrens vor dem Bundessozialamt oder dem Arbeitsgerichten eben dann zu einem sagen wir mal, gemeinsamen Ergebnis oder zu einem akzeptierten Ergebnis führt. Also ich glaube, dass da Bewusstseinsbildung zu machen ist. Nichtsdestotrotz halte ich an sich diese Schutzbestimmungen für heute eher behindernd als unterstützend, sage ich ganz offen. Unabhängig jetzt einmal davon, dass man vielleicht besser aufklären müsste diesbezüglich.
Ja, zum Thema Kündigungsschutz. Da bin ich selber auch ein bisschen in Zweifel, wenn ich ehrlich bin, weil auf der einen Seite sehe ich irgendwie mehr negative Aspekte im Zusammenhang mit dem Kündigungsschutz. Einen möchte ich hier hervorheben, also da ging es um einen Arbeitnehmer, der wollte selber in eine andere Firma gehen, wollte kündigen und er hat mit seinem Chef das alles besprochen, wegen den Formalitäten, auch wegen der Abfertigung, wegen all diesen Dingen. Also sie haben sich beide irgendwie einvernehmlich getrennt. Und dann war es so, dass man sich auf einen goldenen Handschlag sozusagen geeinigt hat, also Golden Handshake, die Abfertigung in dem Sinn, wie es ja oft auch kolportiert wird. Und bei behinderten Personen ist das oft anders. Wenn jetzt eine Person zum Beispiel 6 Monate oder länger angestellt ist und dann eben gekündigt werden sollte, dann muss die Firma, der Chef beim Bundesbehindertenbeirat sozusagen nachfragen, ob das in Ordnung geht am Bundessozialamt, ob das passt. Und das braucht Zeit, das heißt, es ist nicht so schnell zu erledigen, das braucht einige Monate. Und was dann auch dazu kommt, wenn das Verfahren zum Ergebnis hat, ja, der Kündigung wird stattgegeben, und der behinderte Mitarbeiter, die behinderte Mitarbeiterin kann ihren Arbeitsplatz nicht weiter behalten, dann hat diese Person kaum eine Möglichkeit oder eine Chance oder geschweige denn einen Rechtsanspruch auf einen, wie soll ich sagen, Golden Handshake oder auf eine höhere Abfertigung, wie es manchmal eben bei Nichtbehinderten passiert. die eine wesentlich bessere Ausstiegsmöglichkeit, ein besseres finanzielles Ausstiegsszenario angeboten kriegen. Und ich bin der Meinung, dass hier noch sehr, sehr viele gesetzliche Veränderungen eintreten müssten. Auf der einen Seite ist es zwar ein Vorteil mitunter, einiges gesetzlich zu regulieren, der Kündigungsschutz gehört aber meiner Meinung nach sicher nicht so dazu.
Bin bei Ihnen jedenfalls, dass die dass im Rahmen einer Abfertigung deutlich verbesserte Konditionen für Menschen mit einer Behinderung gesetzlich vorgeschrieben wären. Das wäre für mich also ein Teil einer wichtigen Begleitmaßnahme für geänderte Vorgehensweisen im Rahmen der Behinderteneinstellung. Ich glaube auch, dass es dazu wichtig wäre, mit vielen Betroffenen zu reden, weil ich natürlich auch nur einen Blickwinkel drauf werfen kann. Jetzt natürlich sehr stark geprägt von meiner Situation. Sage deswegen, habe auch gar nicht den Anspruch, dass deswegen mein Zugang der richtige ist. Ich kann nur mitgeben, was ich immer wieder höre. Ich denke jedenfalls, dass es wichtig wäre, hier einmal einen neuen Anlauf zu nehmen, um im Endeffekt mehr Menschen in Beschäftigung zu bringen. Das ist ja das Wichtige. Und weil ich mich heute merke ich ja sehr oft, dass der Kündigungsschutz ja von Menschen in Anspruch genommen wird, die nicht wirklich behindert sind in dem Maße unter dem Titel, über den wir heute sprechen. Das sind Menschen, die irgendwann im Rahmen ihres Arbeits- oder Berufslebens, was sie insbesondere im Bewegungs- und Schützapparatebereich Einschränkungen haben, und dann dies nutzen, um sozusagen in der Beschäftigung zu bleiben und damit auch mit dem Arbeitgeber zu verhandeln. Das ist ja ganz ein anderer Teil der Gesellschaft, über den, glaube ich, reden wir hier gar nicht. Ich glaube, wir sollten uns diesbezüglich, was jetzt Menschen mit Behinderung angeht, drüber mal verständigen, sie möglichst viele in würdevolle und faire Beschäftigung zu bringen und dann ein System zu etablieren, das dazu beiträgt, dass es ihnen auch möglich ist, eine gewisse Durchlässigkeit innerhalb des Arbeitsmarktes zu haben und dadurch und für solche Menschen besondere Schutzmechanismen, aber in der Form einer Förderung zu etablieren. Dass wir da wohl deutlich werden, darüber nachdenken müssen, ist mir klar, aber heute habe ich noch einmal mein Befund, bleibt dabei, wenn es uns nicht gelingt, hier eine bessere Form zu etablieren, werden wir eher Beschäftigung verhindern und nicht unterstützen. Und ich glaube, das ist das falsche Ziel.
Ich möchte Ihnen da zustimmen. Ich möchte nur zwei Sätze zur Erfahrung aus Großbritannien sagen. Auch die Briten haben keine Kündigungsschutzmechanismen, aber ein sehr starkes Antidiskriminierungsgesetz. Ein Arbeitgeber, der dem nachgewiesen werden kann, dass jemand aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung entlassen wird, der kommt in ernsthafte Schwierigkeiten. Es werden regelmäßig hohe, hohe Schadensersatzzahlungen geleistet. Und die Praxis zeigt, die Beschäftigungsquote behinderter Menschen ist in Großbritannien, obwohl es keine Quote gibt und obwohl es keine Kündigungsschutzmechanismen gibt, höher als in Deutschland. Ich kenne nur die Zahlen jetzt von Deutschland, nicht von Österreich. Also das heißt, es funktioniert. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich habe für die BBC gearbeitet, auch die Bewerbungsverfahren sind völlig diskriminierungsfrei. Bevor ich beim Bewerbungsgespräch sitze, weiß niemand, dass ich eine Behinderung habe, aber sie erfassen, dass ich eine Behinderung habe, getrennt von der Bewerbung. Das heißt, die wissen ganz genau, es haben sich so und so viel Prozent behinderte Menschen beworben und dann wird später geguckt, und wie viel arbeiten jetzt bei uns. Und wenn wir jetzt von der Situation ausgehen, das sind 10% behinderter Bewerber, aber es käme raus, das sind nur 1% behinderte Menschen eingestellt, dann müsste sich der Arbeitgeber schon fragen lassen, was ist eigentlich bei euch los?
In meinen Augen ist das teilweise das Behinderteneinstellungsgesetz, wie sich das nennt, eine Ausrede für manche Betriebe, die sich einfach nur freikaufen wollen, dass sie einfach keine Leute mit Lernschwierigkeiten einstellen müssen oder behinderte Menschen. Das hab ich teilweise schon so gesehen und ich habe auch schon mal nachgefragt bei einem großen Betrieb mal, ob die Möglichkeit wäre, als Mensch mit Lernschwierigkeiten, und sie so, naja, eigentlich nicht, ne? Und das ist auch nicht gerade das, was man sich vorstellt unter einer barrierenfreien Zugang auf die Arbeitswelt.
Möchte jemand dazu was sagen? Okay, gut.
Meine Frage knüpft vielleicht ein Stück daran an. Mein Name ist Susanne Schmölzer. Es geht hier sehr viel um Leistungsfähigkeit, Kompensation, der Behinderung durch Leistung oder eben noch mehr leisten, noch mehr Motivation bringen wegen Behinderung. Herr Hatschiew, ich möchte Sie gerne fragen, können Sie sich vorstellen, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten, die ja einen anderen Leistungslevel vielleicht von vornherein mitbringen, da nachzudenken, auch wirklich alternative Arbeitsmöglichkeiten zu finden, auch da über Jobs nachzudenken, die es vielleicht jetzt noch nicht gibt, aber doch eine Möglichkeit bieten, Inklusion am Arbeitsmarkt und Barrierefreiheit zu ermöglichen?
So, beim ersten schnellen drüber nachdenken könnte ich mir vorstellen, dass gerade im Dienstleistungsbereich solche Menschen mit einer Lernschwierigkeit wohl einsetzbar wären. Ich glaube, man muss das sehr differenzieren. Ich denke, es ist bei Unternehmungen, die heute alle unter einem ziemlichen wirtschaftlichen Druck stehen, unabhängig jetzt von Finanzmarktkrisen und um Shareholder Value oder was immer, das Wirtschaftsleben ist sicherlich kein, sozusagen ist eines unter einem starken Wettbewerbsdruck stehendes, dass es dann erfolgreich sein wird, Menschen mit Behinderung in Beschäftigung zu bringen, wenn man auch adäquate Arbeitsmöglichkeiten dafür findet. Und ich denke, gerade im Sozialbereich, im Dienstleistungsbereich müsste es solche Arbeitsmöglichkeiten geben, weil wir doch viele Jobs eigentlich brauchen, wenn Menschen in einen Betrieb kommen. Zum Beispiel hier, jetzt denke ich mir gerade, ich bin unten mit dem Taxi ausgestiegen, habe jetzt erst einmal zurechtfinden müssen. Dann kommst du drauf, dann steht da oben eine Security, die war mehr oder weniger informiert, was hier abgeht, hat sich bemüht, sagen wir jetzt, mit Freundlichkeit begegnet, wurde einem da heroben dann. Was wollen wir? Ich denke, dass Kunden sich dann wohlfühlen, wenn man ihnen sehr viel Wertschätzung, Respekt, Freundlichkeit entgegenbringt. Und vielleicht müssen wir einfach lernen, dass man auch bereit sein sollte oder viele auch bereit sind im Markt, für so ein Entgegenkommen auch was zu zahlen. Ich glaube, die Menschen wollen wertgeschätzt sein und wollen sich wohlfühlen. Und da denke ich, geht es oft überhaupt nicht um die kognitiven Werte. Da geht es gar nicht darum, wie schnell kann einer rechnen oder wie viel kann er sich jetzt, wie viele Zahlenkolonnen kann er sich merken. Da geht es oft darum, wie sozial einfühlsam ist jemand, und vielleicht müssen wir auch über solche Beschäftigungsfelder verstärkt nachdenken. Ich bin mir sicher, dass sie nachgefragt werden. Wir müssen nur, denke ich, die Wirtschaft wird, es wird dann funktionieren, wenn man den Wirtschaftstreibenden, den Unternehmern, den Managern auch sagen, einen Windfall Profit auf beiden Seiten entgegenbringt. Sprich, also was dem Mitarbeiter was bringt und was auch dem Unternehmen was bringt, dann denke ich, kann man stabile Beschäftigungsverhältnisse etablieren. Ich glaube, dass Sozialromantik uns nicht wirklich weiterhilft, dass sehr wohl der Staat einen gewissen Auftrag diesbezüglich wohl hat, insbesondere in Randbereichen, wo es sehr schwer wird, einen verkehrsfähigen Arbeitsplatz zu finden für die normale Wirtschaft. Aber ich glaube, dass viel, viel mehr Beschäftigung etabliert werden könnte in der heutigen Wirtschaft, weil die Nachfrage tatsächlich da ist. Vielleicht müssen wir nur diese Felder besser beschreiben können.
Ich bin zurzeit tätig im Unternehmensservice Wien. Das ist eine neue Dienstleistung des Bundessozialamts, wo Unternehmen beraten werden, damit sie dem Thema Arbeit und Behinderung sich öffnen und schlussendlich irgendwann Menschen mit Behinderung einstellen. Was wir dort erleben, ist so, dass es sehr wohl die erste Entscheidung ist, immer eine soziale. Ob uns Personalchefs oder bei kleineren Betrieben die Chefs selber zuhören, wenn wir mit einem Informationsgespräch anklopfen, ist einmal eine soziale Entscheidung. Ob die uns dann in den Betrieb länger reinlassen, um zu analysieren, gibt es Arbeitsbereiche, gibt es Abläufe, wo hochqualifizierte Menschen teuer bezahlt eigentlich fehl am Platz sind und wo man einen sogenannten Nischenarbeitsplatz draus machen könnte. Das ist ein weiter Weg und der hat nichts mit Geld zu tun. Also ist das, was wir jetzt erleben. Ja, die Vorstellung ist immer zuerst, habe ich den Eindruck, sozial. Ja, das Geld, also das ist aber eh bekannt, wir haben es jetzt wieder erlebt, dass Betriebe, die keine Einstellungspflicht haben, haben viel mehr behinderte Menschen angestellt, als sie brauchen. Und jene, die Menschen mit Behinderung angestellt haben, tun dies meist ohne Förderung. Also das ist so dieser Widerspruch zur Gesetzeslage und zu diesem politischen Auftrag.
Was ich mir vorstellen kann, und das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, einmal einen Piloten zu starten, bei uns über den Fachverband, also der Gesundheitsbetriebe, sind Gesundheitsdienstleister, sind, denke ich, Menschen, die vielleicht ein bisschen auch im Management einen anderen Zugang haben. Ich habe jetzt gerade am letzten Wochenende eine Führungsklausur mit meinen Führungskadern gehabt, der Kliniken, und gab es eines dieser Spiele, solche Führungsverhaltensspiele, ging es darum, mit wem man am liebsten zusammenarbeiten will, und wurde uns testiert, dass wir den Kaufmann, der in dem Fall eine Information, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Holunderbusch heißt dieses Spiel, ging es darum, dass eine Prinzessin über eine Brücke will, und der Wärter lässt sie nicht drüber, er sagt, sie muss zuerst hinter den Holunderbusch mit ihm, damit sie zu ihrem geliebten Prinzen kommt, und dann nach vielen Mal, sie tut es nicht, ist er dann doch mit ihm hinter dem Busch, und dann kommt ein Kaufmann vorbei und sieht, was sie hinter dem Busch tun, geht zum Prinzen und erzählt ihm dann, was er da gesehen hat. Und es ging also darum, wie man den Prinzen, die Prinzessin, den Kaufmann, den Brückenwärter da und auch einen Weisen einschätzt. Wir hatten den Brückenwärter als Letzten gereiht und den Kaufmann als Vorletzten. Und mir wurde dann von diesem Trainer gesagt, der sehr viele Betriebe, also quer durch den Industriebereich, führt, dass üblicherweise der Kaufmann ganz vorn ist und meistens der Brückenwärter Nummer 2. Also irgendwo haben wir vielleicht doch im Gesundheitsbereich oder Sozialbereich andere Zugänge in der bei der Bewertung von was so den No-Nos und den To-Dos im Verhalten. Und vielleicht ist es, biet es einmal an, wäre es eine Möglichkeit, dass wir in diesen Gesundheitsbetrieben gemeinsam mit dem AMS eine Information einmal machen und vielleicht hier auch Jobs finden, die gerade bei Gesundheitsdienstleistern bessere Möglichkeiten für die Integration oder die Inklusion von Menschen mit besonderen Bedürfnissen in der Arbeitswelt oder in diesen Arbeitsprozessen dort schaffen. Also ich würde für sowas jedenfalls gerne zur Verfügung stehen.